Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Es gibt Geburtstage, die bleiben einem besonders in Erinnerung. Es war die Geburtstagsparty unseres Sohnes. 10 Jahre alt ist er geworden. Er wollte so eine Jungscha-mäßige Erlebnis-Geburtstagsparty mit Waldspielen, Feuer, Taschenmesser und so weiter. Ging alles ganz gut. Wir haben ganz fein Kuchen gegessen. Und dann ging alles ein bisschen anders wie geplant. Auf dem Weg zur Feuerstelle ist mir ein Ast ins Gesicht und so richtig unters Auge geschlagen. Sofort Platzwunde, aber so schlimm war es nicht. Erste Hilfe hatten wir ja dabei, schnell verarztet und the show must go on. Also ich war derjenige, der verantwortlich war für jedes Spiel und so weiter. Einfach weitermachen. Aber ich habe schon gemerkt, das fing so mehr und mehr an zu pochen. Lange Geschichte kurz, das ist das nächste Bild. Ich bin dann doch im Notfall gelandet. Und der Arzt, er meinte so zu mir, Herr Seintsche, sollen wir 2-mal pieksen oder 1-mal pieksen? Da habe ich gesagt, ja, müssen Sie mir jetzt erklären. Ja, wir können es noch betäuben, dann tut es 1-mal weh. Und es könnte beim 2. Pieksen auch noch ein bisschen wehtun. Oder wir pieksen einfach nur 1-mal und dann haben wir schnell genäht. Und ihr wisst das vielleicht, wie man ist. Jetzt muss man da so eine Sekundenentscheidung treffen. Und ich habe schon gemerkt, der Arzt, der wollte nicht betäuben, sondern sofort nähen. Habe ich mich dann auch dafür entschieden, wie schlimm kann das denn sein? Und dann kam noch eine Unterstützung und ich werde nie vergessen diesen Schmerz. Die haben ja dann hier oben das Zeug zusammengedrückt, genäht und es war vorbei, aber ich hatte so Schmerzen, dass ich nur noch am Weinen war, weil es vielleicht auch nah am Auge alles war. Wir haben eine Tradition in der Stammi und zwar über die Sommerferien haben wir diese Volltreffer-Serie. Und wenn wir von Volltreffer reden, dann reden wir nicht von diesen Volltreffern, so blaues Auge, Platzwunden oder dass man von irgendwelchen Ästen getroffen werden, sondern es geht vielmehr darum, dass man von einer biblischen Situation, die man gelesen hat, getroffen wird, dass man bewegt wird von einem Bibelvers, vielleicht auch nur eine Aussage über die Bibel oder über Jesus, über Gott. Und das wollen wir dann vertiefen in den Predigten. Und wir haben ja schon einige Wochen hinter uns und wir werden auch noch 1-2 Wochen von dem haben. Und ich habe folgenden Volltreffer heute Morgen mitgebracht. Und zwar die Aussage, Jesus weinte 3-mal. Jesus weinte 3-mal. Meine erste Frage, hat er wirklich nur 3-mal geweint? Und dann habe ich sie überlegt, okay, 1-2-mal wüsste ich, was wäre denn das 3. Mal? Und wir möchten heute diesem Volltreffer, dieser Aussage nachgehen. Und die Annette, die habt ihr schon kennengelernt, die hat das schon angesprochen. Wir werden es heute ein bisschen anders machen. Wir werden eine etwas andere Predigtform als sonst wählen. Und zwar werden wir gemeinsam, Annette und auch die Rebecca Wiemann, wir werden zusammen diese Predigtzeit gestalten. Wenn wir es in einem Bild sprechen wollen, dann versuchen wir, die Predigt und den Missionsspot zusammenzuflechten in so einen richtig feinen Zopf. Und während die beiden jetzt auf die Bühne kommen, habe ich für euch und euren Sitznachbarn eine Frage und zwar, wann hast du das letzte Mal geweint? Tauscht euch doch mal kurz aus. Wann habt ihr zum letzten Mal geweint?
Also ich merke, ihr habt alle schon mal nach die Brüelet. Und es gibt sicher das eine oder andere zu erzählen. Ich habe Trebi neben mir. Trebi, du bist da in der Stammi gross geworden und bist jetzt im letzten Jahr für das ganze Jahr auf Kenia gegangen. Kannst du mir rasch sagen, mit was für einer Organisation bist du gegangen und was sind so deine Aufgaben gewesen dort?
Guten Morgen, das erste Mal. Es ist immer, wenn man anfängt, wie man anfängt in Kenia, wenn man jetzt wieder auf der Bühne steht. Ich bin für 10 Monate auf Kenia, auf Nairobi, die Hauptstadt. Kurzeinsatz machen von der Schweiz mit SIM Kenia, SIM Schweiz zu SIM Kenia, falls euch da etwas sagt. Und hat dort an der Aachen-Schule, die ihr vielleicht schon von Christel und Walter Gschwendner kennt, mitgearbeitet.
Genau. Genau, du hast noch ein paar Bilder mitgebracht. Magst du ganz kurz noch etwas dazu sagen? Es sind etwa 5, gell?
Ja, genau. Ich habe unterrichtet in einer Area, und ihr seht ja einen Rock an, wo sehr muslimisch geprägt ist. Wir haben etwa 70% muslimische Kinder sicher. Viele Kinder mit Kopftüchern. Ja, und in dem Slumgebiet, wo Zuccario Bangi gehört, habe ich unterrichtet. Klassen, die zwischen 20 bis 50 Schüler hatten und Schülerinnen. Hast du manchmal so einen kleinen Raum und 50 Kinder und bist dort vorne allein. Und willst irgendwie die Aufmerksamkeit von diesen Kindern haben, um ihnen Deutschunterricht zu geben oder Kunst oder auch Musik- und Chorunterricht. Das ist der Mohammed, ein Bub, der immer gestrahlt hat, das grösste Lachen, das ich kenne. Genau, ja.
Gut.
Wir starten in Hebräer 5, Vers 7. Da heißt es, als Jesus unter den Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Der Verfasser des Hebräerbriefes, er schreibt hier zurückschauend über das Leben von Jesus. Und ganz generell kann man sagen über die Tränen von Jesus, dass es seine volle Menschlichkeit zeigt, aber auch seine tiefe emotionale Verbundenheit mit den Menschen und den Umständen deren Lebens. Der Verfasser spielt hier sehr wahrscheinlich auf die Situation, die wir im Matthäusevangelium wiederfinden. Jesus hat mit seinen Freunden das Abendmahl, das letzte Abendmahl gefeiert und nun sind sie gemeinsam auf diesen Ölberg. Der Ölberg im Osten Jerusalems. Und dann machen sie eine Pause, eine Rast an dieser Stelle Gethsemane. Und jetzt tauchen wir in das Kapitel ein, Matthäus 26. Da sagt dann Jesus, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weinte, wird hier nicht verwendet. Aber wir sehen hier Jesus in einem Zustand von einer großen emotionalen Belastung, von Trauer, von einer Zerrissenheit. Es wird hier so richtig beschrieben. Es geht um seine Berufung, es geht um seinen Auftrag und der ist schwer geworden. Der ist so richtig schwer geworden, vielleicht sogar schon zu schwer. Und er richtet sich dann im Gebet, im tiefen Vertrauen an seinen Vater. Und ich kann mir gut vorstellen, dass doch die ein oder andere Träne Jesus über die Wangen gelaufen ist. Also wann weinte Jesus? Jesus weint über seinen Auftrag.
du hast die Aufgabe gehabt zu unterrichten, so wie du das auch vorher schon hier in der Schweiz gemacht hast. Was ist so im Vergleich dazu? Ich meine, du hast vorher schon die Größe angesprochen, mit 50 Schülern im Unterrichtsraum zu sein und die Aufmerksamkeit zu haben. Was sind aber für dich auch vor allen Dingen so die wirklich schweren Momente im Unterrichten und auch in der Schule gewesen?
Also du kommst dort an und es ist einfach mal anders. In deinem Schulhaus in der Schweiz laufst, ist so schöne Schulgänge und dann alle Schulzimmer, recht gross. Und alles wird schon mega viel früher noch geplant. Das heisst, meinen Stundenplan für meine neue Klasse habe ich müssen abgeben, immer im Mai oder so habe ich das schon müssen machen. Dort kommst du an, die Kinder kommen am ersten Schultag und dann könnte man ja mal hinsitzen und einen Stundenplan machen. Also das ist nur so etwas Kleines, so die Spontanität, die sie haben. Es ist mir etwas mega Schönes, gibt einem mega viel Freiheit, aber ist auch recht schwierig. Und flexibel zu bleiben in dem Innen. Kommst du am Morgen, oh, heute haben wir Prüfungen, kannst du deine Lektionen anders mal machen. Das ist auch oft passiert, oder hey, wir haben dann gerade noch 2-3 Tage frei diese Woche. Und einfach so mit dieser Flexibilität können umzugehen, wo sie so fest drin leben, ist für mich als Lehrperson aus der Schweiz recht herausfordernd gewesen. Und dazu auch die Sprache. Sie reden dort Swahili. Eigentlich ist ja die Schulsprache Englisch. In der kleinen Stufe reden sowieso nur Swahili, weil die Kinder halt noch kein Englisch verstehen. Aber für mich dann in diesen Pausen in dem Lehrerzimmer reinzusitzen und nichts zu verstehen, weil sie untereinander halt nur Swahili reden, ist sehr herausfordernd gewesen. Man fühlt sich ausgeschlossen, nicht ganz dazugehörig. Das wollen sie auch nicht, aber es macht es halt mit einem. Und so ein bisschen da klar damit kommen, hey, gehöre ich da überhaupt an? Was ist eigentlich mein Auftrag? Für was bin ich da? Wie viel kann ich eigentlich unterrichten? Ja, vorher zum mega etwas ändern. Kann ich denn da? Nein, eigentlich nicht. So mit dieser ganzen Enttäuschung am Anfang, wo mit der Sprache nicht verstehe, sich nicht so dazugehörig zu fühlen. Und dann noch die Flexibilität. Das war gerade ein bisschen viel am Anfang, genau.
Vor allen Dingen, wenn man in der Schweiz alles so schön geordnet hat und es hat ja einfach einen Stundenplan und einen Lehrplan, den wir verfolgen. Was hätte ich, oder wie hast du es gelernt, lockerer mit dem umzugehen? Auch vor allen Dingen, wenn man ausgeschlossen oder ausgrenzt ist und Sprache nicht so versteht. Wie hast du es können lernen, resilienter vielleicht auch mit dem umzugehen?
Ich glaube, man wird einfach lockerer mit der Zeit. Wenn man kann lernen, loslassen. Und loslassen war schon letztes Jahr so das Wort für mich gewesen. Und so einfach loslassen von dem, ich muss es unter Kontrolle haben, ich muss es im Griff haben, ich muss es verstehen. Und wenn man es schafft, so irgendwie loszulassen von den Erwartungen, die man gleich hatte, auch wenn man das Gefühl hat, man hat es nicht, gibt einem mega Freiheit. Und auch das Sehen von anders ist nicht falsch. Es ist einfach anders und es ist auch gut und es wird auch funktionieren.
Ja. Hast du Menschen um dich herum gehabt, wo du einfach auch mal hast können rauslassen oder abladen, wo du mal deinen Frust hast können teilen oder die dann vielleicht genau den gleichen Frust miterlebt haben? Oder was sind so für dich Situationen gewesen, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt einfach mein Rückzugsort?
Ich habe schon vorher für das gebetet und Gott hat mein Gebet mega erhört. Ich habe gebetet, dass er noch jemand anderes dort anstellt, der das Gleiche macht wie ich. Ein Kurzzeiteinsatz an der Schule und es ist wirklich eine andere 25-jährige Lehrerin gekommen aus Deutschland. Wir haben zusammen ein Zimmer geteilt am Anfang, haben zusammen ein Auto geteilt zu der Schule zu gehen, haben zusammen die Schule geteilt, halt alles, den ganzen Alltag, alle Herausforderungen. Hat mir mega, mega viel gebracht, schon auf der Heimfahrt zu reflektieren, auszutauschen, abzuladen, den Frust rauszulassen, zusammen zu brüllen. Genau, und ich habe auch sonst gute Unterstützung vor Ort, aber das war echt ein krasse Gebetserhörung, die Annika dort zu haben, die mit mir zusammen da durcherlebt hat.
Genau, die sicher auch den gleichen Frust mal miterlebt hat und vor der gleichen Herausforderung gestanden ist, vor allen Dingen so als junge Lehrerin. Yes. Mega gut, hast du so jemanden dort dürfen haben und auch mit ihr dürfen zusammenbrüllen.
Weinte über seinen Auftrag. Jetzt gehen wir weiter ins Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Jesus hat gerade erst mit dem Zolleinnehmer Zachäus zum Znacht gegessen und jetzt ist Jesus auf einem Esel unterwegs nach Jerusalem. Die Jünger, sie brechen in Freudenrufe aus, sie preisen Gott, sie haben so eine innere Vorfreude, was da jetzt kommt. Aber Jesus, er steigt nicht in diesen Lobpreis um ihn herum ein, sondern Jesus weint. Wir lesen Lukas 19, Vers 41, 42. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Jesus, er klagt hier an unter Tränen. Jerusalem, eigentlich eine Stadt des Friedens, steckt ja schon im Namen drin, dieses Shalom. Im Psalm 122 heißt sogar, da ist Frieden in den Mauern dieser Stadt. Doch Jerusalem schließt Jesus aus. Und das führt dann zu einer geistlichen Blindheit. Und darüber weint Jesus. Und diese Tränen spielen wieder sein mitfühlendes Herz für die verlorenen und erlösungsbedürftigen Menschen wieder. Wann weinte Jesus zum zweiten Mal? Jesus weinte über eine Stadt.
Wenn du sagst, Nairobi, Hauptstadt, bist du dort sicher sehr, sehr privilegiert gewesen. Zumindest weiß ich das aus meiner Afrika-Zeit. Ich bin auch dort mal im Senegal in der Hauptstadt gewesen. Und das ist eigentlich noch immer recht gut gewesen, bis man dann mal mit dem Bus ein bisschen weiter rausgefahren ist. Hast du auch mal über Nairobi geweint oder hast du dort so einen Ort gehabt, wo du wie über die Stadt hast können, darüber rausschauen, wo du wie gesagt hast, oh Mann. Mir kommen einfach Tränen in dem Moment, wenn ich die Stadt sehe oder vielleicht auch andere Sachen sehe.
Nairobi ist wirklich eine Stadt, wo man alles überkommt. Du hast so riesengroße Malls. Du kommst das gleiche über wie die Schweiz, importiert die Sachen ein bisschen teurer, aber du kommst es über, sogar Lindjockey. Aber es ist so die Stadt, die ich kennengelernt habe, mit so riesen Kontrast. Du hast so die mega bunzigen Viertel und nebenzu hast du Slumgebiet, also Elendsviertel, sagen sie, wo die Leute nichts haben. Arbeitslosigkeit, schon unter den Jungen, und das sehen wir jetzt auch wieder in den Medien mit den Protesten, die sie gerade haben, ist so riesig. So die Hoffnungslosigkeit, so das Gesamte. Und das ist ein grosser Teil von der Bevölkerung, die wirklich in diesen Elendsvierteln wohnt. Und ich habe, so wie es im Lied von Hosanna heißt, Break my heart for what breaks yours, habe ich auch gebetet. Und habe gesagt, Gott, brech du mein Herz für das, was dein Herz bricht. Und dann einmal am Abend sind wir im Bett gelegen und habe ich noch das Zimmer geteilt mit Annika. Und wir beide nur noch am Brüllen. Über die Stadt, über die Situation. Wir sind an dem Tag ein Fußballspiel schauen gegangen. Unsere Schüler sind hier rein mit den roten Pulli und den Kleidchen. Und die Jungs haben wir anführen können. Und ich sage euch, die grösste Freude, die sie hatten an dem ganzen Fußballspiel, war nicht das Fußballspiel an sich, sondern der Besuch vom WC, dass man dort Seifenspender hat, wo man die Seife rauslassen kann. Da kann man sich sogar noch das Gesicht waschen. Und dann kann man nachher bei der Trocknungsanlage sich auch wieder trocknen. Es war nicht unsere Schule. Wir sind in einer International School das Fußballspiel spielen gegangen gegen eine andere Mannschaft. Und dort haben wir so krass den Kontrast gespürt. Das ist unsere Kinder mit so Löchern in den Socken, halb zerrissenen Schuluniformen. Sie haben einfach nichts zum Teil, größtenteils. Und dann siehst du so das Schulgebäude mit mehreren Sportanlagen, ist riesig. Eigenes Swimmingpool, Mensa, alles Mögliche. Und du siehst so den Kontrast, du siehst so das Arme und das Reiche gerade nebeneinander. Und das hat mich fast zerbrochen. Und das ist so, ich weiß auch nicht, es ist so schlimm für mich immer noch, um das zu sehen und um unsere Kinder zu sehen. Und gleich haben sie so eine Hoffnung. Sie haben eine Hoffnung, dass sie eines Tages rauskommen. Auch wenn ich weiß, wenn ich logisch denke, dass die wenigsten mal aus dieser Unterschicht rauskommen. Aber sie haben so eine Hoffnung. Und die habe ich mega mitgenommen, genau.
Hast du deinen Kindern in dem Sinne auch eine Hoffnung machen können mit dem, dass du da warst?
Das sagen sie mega oft, wenn die Kinder uns sehen und so erfahren, ein bisschen über unser Leben manchmal. Ich meine, man erzählt nicht alles, aber gleich so ein bisschen Leben teilt, gibt ihnen mega Hoffnung auf das, was sie mal könnten haben. Und mega Perspektive wieder.
Ganz eine persönliche Frage von mir. Hast du können so da stehen und einfach in dem Moment brüllen? Oder ist das so, ich halte die Situation aus und gehe nach Hause brüllen?
Dann haben sie ausgehalten und bin nach Hause gegangen.
Ich glaube, das ist eine mega Herausforderung, in der man steht, wenn man so privilegiert ist. Und ich glaube, der Schmerz kommt meistens viel, viel später, wo man wie über die Stadt oder in so einem ruhigen Einzelnen, also so in, ich will nicht einsamen Moment sagen, weil ich glaube, dort ist man gefüllt von ganz viel Gefühl für sich, dann kann über die Stadt und über die Kinder brüllen.
Ja, und ich glaube, ich habe noch viel mehr Situationen gehabt, aber das sind so die, wo ich so am meisten das Arm rieche. Und in dem Moment selber darfst du ja nicht brüllen. Also mal darf man schon, aber ja.
Ja, danke.
Wer von euch kennt den kürzesten Satz in der Bibel und wie heißt er? Was?
Halleluja.
Halleluja, ist ein Wort, ich suche noch einen Satz. Jesus weinte, ja. Ich wollte, Halleluja, lass mich nochmal nachschauen, ob das dann wirklich ein Satz ist. Jesus weinte, vielen Dank, genau, Jesus weinte ist der kürzeste Satz und wir finden den im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 35. Und es beschreibt die Reaktion von Jesus auf den Tod seines Freundes Lazarus. Der Kontext hier ist, Jesus kommt am Grab von Lazarus an, seinem Freund, und wird von Maria und Martha begrüßt. Und Jesus wird von ihrer Trauer und den Menschen drumherum zutiefst berührt. Und seine Reaktion gipfelt dann in Tränen. Und hier sehen wir das dritte Mal, wo Jesus weinte. Jesus weint über seinen Freund.
Rebi, du hast die Situation beschrieben, wo du über einen Freund geweint hast oder brüllt hast, wo du wie Jesus in dem Ganzen hinein hast können sehen. Kannst du uns kurz die Situation mit ihnen nehmen?
Ja, SIM Kenia hat nicht nur die Schule als Projekt oder in der Stadt selber, sondern auch außerhalb. Und dann sind wir auf Nakuru gefahren, das ist ein bisschen nördlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, 3, 4. Und dort sind wir im One Life Camp Africa, also One Life Africa, haben wir können mithelfen gehen. Es sind Camps für Jugendliche, also Teenies und Jugendliche von 14 bis 18 gewesen. Und all die Jugendlichen, die dort hinkommen, oder die allermeisten, bringen mega einen grossen Rucksack mit. Und der Rucksack ist gefüllt von schlimme Erfahrungen oder Sachen, die sie erleben müssen. Und jeder Einzelne, würde ich fast behaupten, wahrscheinlich auch da, aber dort noch viel extremer, als es mir aufgefallen hat, so ein riesen Bag, den sie mitbringen. An Erfahrungen, die sie haben müssen machen. Und wir haben dann auch einen Jungen kennengelernt. Und ich habe das Gefühl, er hat einen der schwersten Rucksäcke, den ich je gehört habe. Von Missbrauch innerhalb der Familie, über verlassen werden vom Vater, als er noch mega jung war, zu verlieren von einem sehr engen Familienmitglied, wo ihm sehr, sehr, sehr nahe war, zu Schule nicht mehr können weitermachen in der Schule, mega viele Depressionen, ein riesengroßer Rucksack. Und der war in dem Lager gewesen. Und wir dürfen seine Geschichte hören. Nicht alles, aber immer wieder ein bisschen, weil um das Vertrauen der Jugendlichen zu bekommen, muss man mega über Beziehung arbeiten und es hat auch etwas gebraucht. Aber immer wieder haben wir einen Schritt näher an sein Herz kommen. Und er hat uns auch erzählt, er schafft es nicht, um Jesus als sein Herr anzunehmen. Wegen all dem. Und dann an einem Abend, wir sind einfach nicht mehr können, sind wir in einen Raum gegangen und haben Worship gemacht, Annika und ich. Und haben das Lied gesungen, let it rain, open the floodgates of heaven, öffne du Tor vom Himmel. Und in dem Moment, wo wir das singen, kommt so ein, hat es angefangen, mega krass fest zu regnen. Und die ganze Woche hat es nie so fest geregnet wie in dem einzigen Moment. Und es ist so krass Versprechen von Gott, hey, ich schaue für ihn und ich werde Segensströme über den Jugendlichen ausgüssen. Und es war so ein Versprechen von Gott in dieser Situation, in der wir nur noch das Leiden von ihm gesehen haben und so die Hoffnungslosigkeit von ihm auch. Das Versprechen von Gott, hey, er sieht jeden Einzelnen, er sieht ihn. Und er wird ihn mit Segensströmen überfluten. Und dann, das war im November, im April sind wir wieder in das Camp gegangen. Er war nicht da, er war die Woche vorher nicht da, es sind immer mehrere Wochen Camps. Und dann stehen wir so auf der Terrasse und sehen einen Regenbogen. Ich so, das ist das Versprechen von Gott. Er wird schauen. Zu dem Zeitpunkt hat er Jesus noch nicht angenommen. Und ein paar Wochen später hören wir einfach von seiner Mutter, hey, er hat den Jesus im Fall akzeptiert, für sie, also als sein Heiland und Retter. Und wir nur so, wow, Gott hat die Versprechen wirklich gehalten, die er uns gegeben hat. In die Hoffnungslosigkeit ist er reingekommen. Er hat auch Leute, die mit ihm unterwegs sind, auch jetzt noch. Und er ist wirklich mit Jesus unterwegs. Das ist mega cool.
Wir kommen nochmal zurück zu dieser Situation rund um Lazarus. Das habe ich eben so ganz einfach erklärt, einfache Situation, da stirbt ein Freund, Jesus weint und so weiter. Aber diese Situation, die ist viel aufgeladener. Weil man könnte hier kritisch fragen, wieso weint Jesus überhaupt in der Situation? Jesus selbst hatte es hinausgezögert, nach Bethanien zu kommen, dort, wo sein Freund im Sterben liegt. Er hat die Nachricht erhalten, Jesus, komm doch, aber Jesus zögert es heraus. Und er sagt dann so in Johannes 11, Vers 4, warum zögert er es heraus, damit der Sohn Gottes dadurch verheiligt wird. Und als Jesus dann schließlich ankommt, teilte er dann Martha und Maria mit, dass er, dass Jesus, die Auferstehung und das Leben ist. Und ich weiß nicht, wie sich diese beiden Frauen gefühlt haben, so theologische Floskeln über Jesus und so weiter. Wenn Jesus nach Bethanien kommt, warum hat er nicht sofort seine Macht gezeigt? Er ist doch der versprochene Messias. Und für seinen Freund hätte er doch alles tun können und so viel schneller. Ich zitiere hier Makoto Fujimura, das ist ein amerikanisch-japanischer Künstler und Autor, und er sagt Folgendes. Warum schwang Jesus denn nicht schleunigst seinen Zauberstab und löste das Problem des Todes bzw. der Krankheit von Lazarus? Man hätte sofort ein Fest feiern können und alle Tränen wären unnötig gewesen. Tränen sind unnötig, ja, eine Verschwendung, wenn du die Macht besitzt, Wunder zu tun. Stattdessen machte sich Jesus aber verletzlich. Er hielt inne, um den Stachel des Todes zu spüren und sich mit diesen zerbrechlichen Menschen zu identifizieren, die verzweifelt und um einen letzten Rest der Hoffnung rangen. Durch diese Tränen hindurch rief Jesus laut, und jetzt gehen wir rein in den Text, Johannes 11, 43, dann rief Jesus laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Eine tiefe emotionale Reaktion bereitete hier den Weg für den Moment der Auferstehung, wo jemand Totes aufersteht. Und ich finde das so schön, wie hier wie beschrieben wird, wie Lazarus aus diesem Grab herausstolpert. Und dann der nächste Vers, Vers 45, da heißt es, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus getan hat. Jesu Tränen veränderten Marias Sicht auf ihren Herrn. Ich zitiere nochmal den Makoto Fujimura. Er sagt, Jesus war nicht nur ein Retter, sondern er erwies sich als persönlicher Freund. Und durch diese tiefe Freundschaft mit dem Sohn des Menschen leuchtete die Herrlichkeit Gottes auf. Jesus weinte dreimal. Jesus weinte über seinen Auftrag. Jesus weinte über seine Stadt. Jesus weinte über seinen Freund. Wir haben Tränen des Kummers, Tränen der Liebe, Tränen des Schmerzes. Wir haben ganz unterschiedliche Tränen von Jesus. Und diese Tränen, sie hatten Folgen. Sie haben diese unterschiedlichen Situationen Richtung Freude, Hoffnung, Perspektive, sogar Richtung Wunder bewegt. Jesus ist seinem Auftrag treu geblieben. Er ist ans Kreuz gegangen und dadurch dürfen heute noch Städte und Menschen in Versöhnung mit Gott leben, wenn sie das möchten. Das haben wir hier gerade gehört von der Rebecca. Ich bin mit der folgenden Redewendung aufgewachsen. Und zwar, jemand ist nah am Wasser gebaut. Das heißt, wenn jemand, ein Mensch, sehr sensibel ist und schnell anfängt zu weinen, dann sind die Tränen halt so nah, wie ein Haus auch an einem Wasser gebaut sein kann. Ich persönlich, ich bin gar nicht nah am Wasser gebaut, sehr wahrscheinlich eher in den Bergen als wie am Meer. Aber es gibt wenige Momente in meinem Leben, wo ich geweint habe, wo ich mir in Erinnerung rufen kann. Das eine habe ich euch mitgeteilt letztes Jahr im Notfall. Es sind Schmerzen, Tränen wegen körperlichen Schmerzen. Momente von Verlust, Tod, Beerdigung. Dann kann ich mich erinnern, dass ich schon auf der Bühne hier geweint habe. Ich habe die gleiche Predigt an einem anderen Ort gehalten und am gleichen Punkt auch nochmal geweint. Aber sonst gibt es gar nicht so viel bei mir. Ich reagiere halt wenig mit Tränen. Aber was ich merke, ich werde ja auch älter, dass ich ein bisschen weicher werde, gerade im Gebet und auch im Lobpreis. In diesen Momenten, wo der Heilige Geist mich berührt. Aber ich habe immer noch wenig Tränen über den geistlichen Tod um uns herum, um die Ablehnung des Evangeliums durch die heutigen Generationen oder Tränen darüber, was es mich persönlich kostet, in der Nachfolge Jesus zu sein. John Tyson, das ist ein Pastor aus New York, und der hat mich mit dieser Aussage, Jesus weinte dreimal, voll getroffen. Er hat es geschrieben in seinem Newsletter. Und er ergänzt Folgendes, ich zitiere ihn auf Englisch: A man who weeps for the world is a gift to the world. If God is at work when the tears come, I'm asking for more tears. Er sagt, es ist relativ schwierig auf Deutsch zu übersetzen, aber ein Mann, der um die Welt weint, um das, was um ihn herum passiert, ist ein Geschenk für diese Welt. Oder auch eine Frau, die für diese Welt weint, ist ein Geschenk für die Welt. Wenn Gott am Werk ist, wenn die Tränen kommen, dann bitte ich um mehr Tränen. Was für eine Sehnsucht, die er da beschreibt. Und das bringt mich zu dieser Frage, was würde passieren, wenn wir mehr weinen, um unsere Welt, für unsere Welt, würde ich in meiner Nachfolge vielleicht Jesus mehr erleben? Würden wir vielleicht sogar gemeinsam noch mehr geistliche Aufbrüche in unseren Städten und Dörfern erleben? Würde es meine und deine Freude für Jesus vielleicht vergrößern, wenn wir für das weinen, wofür Jesus geweint hat? Wir haben letzte Woche als Arbeitsteam einen kleinen Schritt gemacht. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wenn man für St. Gallen betet und irgendwie in einem Kämmerchen ist, dann kann man für die Stadt beten. Aber für eine Stadt zu beten und über der Stadt zu sein, da fängt man auf einmal an, anders zu beten. Und dann betet man fürs Kantonsspital, für den Silberturm, für die Allianz, die Kirchen in der Stadt, bis zur HSG, wir haben den Cube gesehen und so weiter. Dieser Perspektivenwechsel hat schon das Gebet und mein Gebet verändert. Und manchmal hilft das halt, mal einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Und da hören wir nochmal von der Rebecca.
Ich weiß, wenn man je nach einem längeren Aufenthalt wieder zurückkommt, dann gibt es so Situationen, da sagt man, das will ich ändern oder das will ich mitnehmen. Hat es bei dir etwas, wo du sagst, okay, das nehme ich aus meinem Alltag oder aus meinem Arbeiten von Robi mit in meinen Alltag hier in der Schweiz?
Ich hätte es gerade etwas, was mir einfällt, was ich aber nicht vorher schon daran gedacht habe. Ich bin so am Flughafen gestanden, also ich bin zurückgeflogen über Frankfurt und wir sind dort am Flughafen und alle Menschen laufen so mit ausdruckslosem Gesicht durch den Flughafen. Ich komme so, Cheats, genau das Gleiche. So, Mann, wo ist die Freude? Und ich glaube, das ist etwas, was ich mitnehme. So, ich habe vorher auch schon Freude gehabt, aber so die Freude ausstrahlen und das Glauben an die Hoffnung und so das Festheben an dieser Hoffnung, auch wenn es sehr hoffnungslos und perspektivlos aussieht, das ist sicher etwas. Und auch das Glauben, dass Gott heute noch Wunder tut und dass seine Gebete mega machtvoll sind. Wenn sie immer wieder dürfen erleben, wenn wir gebetet haben und Gebetserhörungen gekommen sind, wo einfach nur hast können sagen, wow Gott, das ist dein Wunder. Gebet ist auch heute noch mega, mega mächtig und voll kraftvoll. Genau.
Hast du schon etwas erlebt hier in der Schweiz, wo du sagst, wow, mein Glaube ist jetzt gerade wahr geworden? Jetzt bist du seit einem Monat etwa da. Ist gerade herausfordernd. Ich weiss, das ist keine vorbereitete Frage. Ist mir fies, wenn man so auf der Bühne herausgefordert wird.
Also etwas, was krass ist, ist eigentlich, ich bin umgezogen und in dieser neuen Wege, wo ich jetzt bin, ich habe die Wege nur auf Bilder gesehen und habe einfach mal gesagt, ja, ja, komm. Und es ist so krass, wie wir jetzt schon miteinander können Leben teilen und Jesus mega zentral ist im Alltag und in den Gesprächen, die wir zusammen haben. Ja, einfach so das Vertrauen, Gott schaut schon. Und er hat mega geschaut und hat mir mega gute Leute geschenkt, genau.
Also der Glaube ist nicht nur zu Afrika, den hast du mitgenommen bis da hin. Ich meine, den hast du auch von da aus mit auf Afrika genommen. Aber den Glauben an das, dass Gott sein Versprechen hält, ich sehe jetzt gerade das Bild, was du mitgebracht hast, ist sicher auch eine Situation, wo du sagst, dort sehe ich Gottes Wunder oder dort...
Hey, ja, da ist auf dem Mount Kenya. Das ist so die Aussicht. Das ist der höchste Berg von Kenia. Und es ist so, also beim Auflaufen war mir immer Worship im Kopf gewesen. Aber ich habe gewusst, okay, es geht. Einfach weiter. Und Gott hat durchgedreht, wirklich, bis eben nachher auch wieder. Und es ist so sein Wunder und so seine Versprechen, die man einfach sieht und Natur, ja.
Wie ist das jetzt für dich, zurück in der Schweiz, wieder in das normale Schulsystem einzusteigen, sich wieder dem müssen fügen, was im Lehrplan steht, was du im Mai gesagt hast, was du wirst unterrichten, nachdem, dass du so viel, ich will fast sagen, Schwellenpädagogik am Morgen früh gewusst hast, was am Tag denn so öppe oder
du also noch gewusst hast, was gestern... Ich hatte schon einen Stundenplan, aber es habe wieder über den Haufen geworfen worden, oft.
Was sind so deine Learnings, oder was ist so das, was du sagst, das will ich von dieser Lockerheit oder von dem, was du jetzt in Nairobi auch hast müssen lernen, mit in deinen Alltag jetzt in der Schule da mitzunehmen?
Hey, in der Schule ist es mega einfach, einfach locker unterrichten.
Fröhlich sein und
Freude haben. Nein, und wenn etwas nicht klappt oder wenn etwas anders läuft, als man denkt, zu wissen, es geht auch. Das ist so mein grösstes Learning. Hey, es ist anders, aber es ist auch okay. Ja. Also wenn etwas nicht so läuft, wie ich es geplant habe, die Schulausflug anders rauskommt, das ist auch okay.
Rebi, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Arbeit dort in Nairobi, aber auch in deine ganz persönliche Geschichte mit dem. Und ja, wir wünschen dir einfach, dass du auch weiterhin Gottes Wunder hast gesehen, dass das Versprechen auch für dich immer weiter gilt und du nicht einfach nur die Schule machst, sondern dass du Gott in seiner Präsenz in jedem Alltag kannst erleben.
Danke.
An der Stelle setzen wir einen Doppelpunkt hinter das Thema Jesus weinte dreimal. Es waren Tränen und das Spannungsfeld zu Freude und manchmal wartet man auch auf Freude. Ihr wisst, ich setze gerne einen Doppelpunkt und besonders auch bei dem Thema. Und ich möchte euch segnen oder uns unter einen Segen stellen mit drei Aussagen. Und dann möchten wir gemeinsam ein Lied singen, das Lied heißt Für den König. Und ihr dürft gern die Augen schließen zu diesem Segen, zu diesem Gebet. Mögest du, Gott, unsere oftmals trockenen Augen gnädig sein. Mögen bei uns wieder Tränen fließen, wenn wir uns mit Momenten und Menschen identifizieren. Mögest du, Gott, uns mit feuchten Augen Freude, Hoffnung, Perspektive für unseren Auftrag, unsere Städte und Dörfer und unsere Familien und Freunde schenken. Und Jesus, wir wollen dich nehmen als ein Vorbild. Du hast geweint, du hast Tränen geteilt über deinen Auftrag, über deine Stadt und über deine Freunde. Und wir wollen lernen, so zu beten für unsere Umwelt. Und Jesus, mich fordert das heraus, da wo ein Mann, eine Frau betet und weint, da ist Gott präsent. Und das wollen wir erleben, immer wieder, ob in der großen Gemeinschaft hier oder auch in der kleinen Gemeinschaft oder auch alleine in der Gemeinschaft nur mit dir. Danke, dürfen wir weinen, egal wie nah wir am Wasser gebaut sind. Danke, hast du uns persönlich geprägt auch, dass wir ganz unterschiedlich sind, sensibel, Tränen und so weiter, und das ist gut. Und doch wollen wir weicher werden für das, was du hast für uns und was um uns herum passiert. Amen.